Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir wollen gerne mit einem Dank an dich beginnen. Dank, dass du uns diesen Tag schenkst und danke, dass du da bist. Danke, dass wir uns darauf stützen dürfen, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind. Da bist du mitten unter ihnen. Und das gilt und das macht uns sehr, sehr glücklich an diesem Tag. Und wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir zusammen sein dürfen auf der Grundlage deines Wortes, der Bibel. Und dass wir miteinander an diesem Tag intensiv mit diesem Buch, mit deinem Wort, mit deinem Reden es zu tun haben werden. Das ist gut. Und wir bitten dich, dass auch an diesem Tag das geschieht, dass dein Heiliger Geist, der in uns wohnt und der Regent der Bibel ist, dass sich das miteinander verbindet, dass deine Worte und unser Leben zusammenkommen. Und wir möchten dich ganz herzlich bitten, dass auch in der Gemeinschaft, in der wir heute sind, Gutes geschieht. Danke, dass du uns einfach auch die Chance gibst, in diesem Land so zusammen zu sein und die Möglichkeit haben, in Frieden, in Freiheit, Worte von dir lesen zu dürfen und Gemeinschaft haben zu können, das ist gut. Wir möchten dich ganz herzlich bitten um deine Gnade für diesen Tag. Danke, dass dein Angesicht über uns leuchtet und dass du wirksam in unserer Mitte bist. Amen. Amen. Tagesseminar zum Thema Lohn und Belohnung, Siegespreis und Schatz, ein Himmelsthema. So haben wir es drüber gestellt. Und wenn wir so ein Tagesseminar anfangen, dann ja, ist mir das in einer großen Regelmäßigkeit wichtig, was wir da eigentlich tun. Es ist ganz hilfreich, wenn man sich da ganz kurz Rechenschaft über ablegt, was wir da eigentlich tun und wie wir es tun. Also die Idee, die Grundidee ist sehr simpel, sehr einfach, sehr wirkungsvoll. Wir sind absolut überzeugt in diesem Haus, dass gute Lehre zum Leben führt. Das heißt, dass das nicht einfach etwas ist, was nebensächlich ist, was man vergessen kann, was man nur am Rande noch braucht, sondern dass es sehr fundamental zur Jesusgemeinde gehört, dass sie im guten Sinn unterwiesen wird, dass sie gelehrt wird und dass Lehre in Lebenszusammenhänge hineinfließt. Davon sind wir überzeugt. Und deswegen machen wir in großer Regelmäßigkeit Tagesseminare und 2000 andere Veranstaltungen auch. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir davon überzeugt sind, dass die Bibel ein unglaubliches Geschenk ist. Ein unglaubliches Geschenk. Ein echter Schatz, den uns Gott da gegeben ist. Und es ist unsere Erkenntnis durch die vielen, vielen Jahre auch in diesem Haus und die vielen Jahre auch des Predigens und Dranbleibens, dass die Bibel nicht zu toppen ist. Da kommen sie einfach nicht drüber. Das heißt, sie tun gut daran, mit ihrem Kopf, ihrem Herz, in allem, was sie haben, sich auf die Bibel zu konzentrieren. Dann haben sie eine unglaubliche Quelle, einen Schatz, ein Fundament, mit dem sie arbeiten können. Deswegen ist der Gedankengang auch von diesen Tagesseminaren, dass so Tagesseminare immer auch so ein bisschen Wortfeste sein sollen. Wir feiern ein bisschen die Bibel. Wir feiern die Bibel und zwar in dem Sinn, boah, was haben wir das gut? Was haben wir das gut, dass wir dieses Buch haben? Was haben wir das gut, dass wir miteinander heute hin und her blättern können und durch das halbe Neue Testament durchkommen und die Finger uns wund werden nachher von all den Bibelstellen, die wir brauchen, die wir ausschlagen. Oder sie krollen das rauf und runter, ist mir auch egal. Aber egal, auf jeden Fall, sie haben das da und können mit mir ein Stück Bibel lesen. Ich lese hier vorne ganz klassisch Luther 84. Ich weiß nicht, was sie da vor sich haben. Es gibt ja so viel verschiedene Bibelübersetzungen, Angebote in so einem Land. Wir sind ja auch der an der Stelle über die Maßen reich. Sie müssen ja gar nicht mehr die Bibel aus dem 17. Jahrhundert lesen, sondern Sie können ja tatsächlich auch eine aus dem 20., sogar aus dem 21. Jahrhundert lesen. Also sind da wirklich privilegiert in unserem Land. Nicht jedes Land dieser Erde hat solch eine Vielfalt von Übersetzungsvarianten mit ihren Stärken, Schwächen, wie immer bei allen Übersetzungen, ganz klar. Also, heute Lehre zum Leben, Punkt 1, ganz klar. Freude an der Bibel, ein Stück, ein Wortfest zu sagen, wow, und natürlich darüber Ehre an diesen Gott, Ehre an diesen Gott. Auch dieses Thema soll am Ende sagen, boah, was haben wir für einen Gott, was haben wir für einen Gott. auch zum Thema Lohn und Belohnung, Siegespreis und Schatz und Ruhm und Lohn und Kampfpreis und Kranz und alles, was da reingehört, dieses ganze riesengroße Feld an Vokabeln, was wir damit verspüren, um das soll es heute gehen. Wie möchte ich gerne mit Ihnen in diesen drei Einheiten vorgehen? Heute Morgen brauchen wir zuallererst eine gewisse Vorbemerkung, sonst bleibt bei manchen von Ihnen ein mulmiges Startgefühl. Und wir sollten dieses mulmige Startgefühl herumkommen. Also eine Vorbemerkung. Dann natürlich bekommen Sie mit mir ein intensives biblisches Radar. Das heißt, wir wollen wahrnehmen, was sagt uns denn die Bibel zu diesem Thema? Und es ist wie so oft, man denkt das gar nicht, dass die Bibel so viel sagt, aber sie sagt erstaunlich viel, auch zu diesem Thema. Und dieses Mal gehen wir so vor, dass wir von einem Evangelium ausgehen, von dem wir dann auf verschiedene Schneisen in andere Textrichtungen schlagen. Und das Evangelium, was uns mit der meisten Auskunft gibt zum Thema Lohn, ist das Matthäusevangelium. Und da werden wir also beim zweiten Punkt einsteigen, aber dann auch in die Paulusbriefe und Hebräerbrief und Altes Testament reinkommen, ganz, ganz klar, wo wir eben sagen, wir nehmen aus dem Schatz des Wortes Gottes das auf, was uns zu diesem Themenfeld zu sagen ist. In einem dritten Bereich, nach der Vorbemerkung und dem biblischen Radar, wollen wir, dass unser Ergebnis ein wenig bündeln. Gucken, was haben wir denn jetzt kennengelernt aus der Bibel? Kann man das ein wenig, das sind wir halt Deutsch, ja, ein bisschen sortieren? Kriegen wir das vielleicht so in ein paar Themenfelder unter? Ja, das kriegt man hin, klar. Und nachdem wir das Ergebnis zusammengefasst haben, wollen wir dann in einer finalen vierten Runde 7 Themenfelder ein wenig vertiefen, ja? So ist die Vorgehensweise. Also Vorbemerkung, biblisches Radar, Ergebnis zusammenfassen, 7-fache Vertiefung, 16:30, geh nach Hause. So, das ist so die Kurzfassung. Also, ich beginne mit dem ersten, nämlich mit dem mulmigen Gefühl, so habe ich es einmal überschrieben. Nämlich, es kann sehr gut sein, dass es 2 unterschiedliche Sorgenpakete hier in diesem Raum gibt, je nachdem, wie Sie konfessionell ticken und wie Sie heute Morgen hier angekommen sind. Und das ist nun bei dem Thema Lohn, Belohnung, Siegespreis, Schatz, Ruhm, Kampfpreis, Kranz, Lob vor Gott. Das ist uns in unsere protestantische Seele quasi hineingeprägt, dass wir erst einmal ein bisschen auf Abstand gehen. Wir gehen auf Abstand und sagen es mal ganz vorsichtig mit allem, was mit Lohn und Siegespreis und Schatz, denn es ist ja überhaupt nicht die Basis, auf der wir mit Gott kommunizieren. Und deswegen haben wir so ein gewisses mulmiges Gefühl. Es ist quasi die protestantische Grundverunsicherung. Ja? Nach dem Motto, unser Glaube ruht doch allein, einzig und allein auf einem Geschenk. Und jetzt kommen die auf der Höhe und machen ein Tagesseminar zum Thema Lohn. Also genau das Gegenteil. Und genau da müssen wir zuallererst ran. Da hilft gar nichts, damit wir das schön klar und sauber kriegen. Denn wir sind ja nicht die Ersten, die an dieser Stelle sich reiben. Wir sind ja auch schon ein halbes Jahrtausend seit der Reformation mit unterwegs. Und auch schon vor der Reformation haben Jesus Leute die Bibel gelesen und verstanden und auch diese Akzente wahrgenommen. Und wenn man diese Akzente wahrnimmt, dann lassen wir uns das klar sehen. Ganz eindeutig, unser Glaube und unsere Rechtfertigung und unsere Gerechtigkeit vor Gott, unser ewiges Leben, unser Ankommen bei ihm und wie Sie alle Worte noch dranhängen wollen, liegt einzig und allein in einem Geschenk begründet, das er uns gemacht hat durch die Heilstat in Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha und es uns durch den Glauben, der auch ein Geschenk ist, uns zugeeignet hat. Puh, ganz klar. Ganz eindeutig, ganz, 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 ganz wichtig, dass wir das an den Anfang setzen. Leben in Christus ist ein Geschenk, Leben aus Christus ist eine Gnade. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern der Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben, der mir geschenkt ist, an den Sohn Gottes, der sich für mich dahin gegeben hat, der mich geliebt hat. So ist das Fundament gelegt. Gerade letzten Sonntag hatten wir in diesem Haus noch einen ein Glaubenskurs, wo wir versuchen, Menschen, die doch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, auf die Essentials, auf die elementaren Grundwahrheiten des Glaubens aufmerksam zu machen. Und da haben wir noch das sehr deutlich gesagt, dass in der Religionssoziologie sehr stark unterschieden wird zwischen einem Lohnsystem, einer Religion, das steckt ja schon im Wort Religion schon drin, dass ich diene etwas und erwarte einen Rückfluss dessen, was ich gedient habe. Für einen Lateinfans, ein Do- und De-System, ein Ich gebe, damit du Gott geben mögest System, ganz streng zu unterscheiden von einem System des Geschenkes. Ich habe ein Geschenk bekommen. Und das Geschenk, was ich bekommen habe, ist die Gnade, ist das Leben, ist das Heil, ist der Christus. Ein Do quia dedisti System. Ich, der Mensch, gebe, weil du Gott gegeben hast. Das heißt, mein Leben ist eine Antwort des Dankes und hat mit Lohn nichts zu tun. Erster Satz. Keine Sorge, Sie sind nicht falsch im Thema. Ich komme schon noch zum Lohn. Aber erstmal, dass das klar ist, dass das ganz klar ist. Vielleicht kennen manche von Ihnen noch diesen so ein bisschen herausfordernden Diakoniesatz. Wilhelm Löhe, ja, ich bin schon so alt, dass ich der Letzte bin, der ihn noch kennt. Also der Satz von Wilhelm Löhe lautete, mein Lohn ist, dass ich darf. Merken Sie es? Mein Lohn ist, dass ich darf. Das heißt, das hat man in dem Satz wieder aufgehebelt. Ja, mein Lohn ist, dass ich darf. Die Langversion. Mein Lohn ist, dass ich dienen darf. Das war der Satz mit dem Löhe. Das kennt jede Diakonisse. Damit ist er in den Start gegangen. Mit dem Satz muss ich auch wieder raus. Das heißt, unter dem Motto läuft das Ganze. Erste klare Gedankengang. Mein Leben als Christ ist ein Geschenk. Mein Dienst als Christ ist Antwort des Dankes. Okay? Erster Grundsatz. Aber natürlich spürt man trotzdem, ist das Lohnthema ja da. Die Bibel sagt ja von dem Lohn. Und deswegen hat man sehr schnell versucht, in der deutschen Sprache geht das, in manchen Sprachen geht das gar nicht so schön, in der deutschen Sprache geht das, sprachlich zu unterscheiden zwischen einer Belohnung und einer Entlohnung. Zwei verschiedene Paar Stiefel, das wissen alle Eltern. Ja? Wenn Sie mit Ihrem Sprössling ausgemacht haben, dass es fürs Autowaschen 5 Euro kriegt, dann ist das eine Entlohnung. Wenn er das Auto waschen muss und nachher kriegt er 5 Euro, ist es eine Belohnung. Er hat das Gleiche gemacht. Ja, sogar dasselbe. Aber auf jeden Fall ist der Unterschied dann tatsächlich die Art und Weise der Bezahlung. Und das entdecken wir in der Bibel auch. Römerbrief Kapitel 4,4 ist der Klassiker. Römerbrief Kapitel 4,4, Sie können blättern oder es auch lassen. Ich finde, Sie sollten blättern. Also ein bisschen Bibeltraining, denn wir haben dieses tolle Buch ja hier. Und dann sollten wir das Geschenk der Präsenz des Wortes Gottes auch ausnutzen. Römer 4,4, dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Schöner Satz, denn hier haben Sie beiden Lohnformate. Sie haben Lohn aus Pflicht, Entlohnung. Sie haben Lohn aus Gnade, Belohnung. Ja? Also merken Sie sich Römer 4,4, dann sind Sie in einer guten christlichen Spur, wie man versucht hat, dieses Thema wahrzunehmen. Mein Leben gründet auf der Gnade. Es ist ein Geschenk. Alles ist mir gegeben. Mein Leben im Dienst ist eine Antwort auf die erfahrene Gnade. Mein Leben besteht aus Dankbarkeit in dem, was ich tue. Und ich habe also hier jetzt einen, dann den Begriff mag ich nicht, aber der kommt von der alten Sprache her. Und vielleicht entdecken Sie ihn doch in der christlichen Kultur. Was ich habe, ist ein Gnadenlohn. Aber das Wort finde ich nicht so schön. Ja, aber Sie wissen, der Lohn, der mir gegeben ist, beruht auf Gnade, Belohnung und nicht Entlohnung. Das ist ein Versuch, mit diesem komischen, mulmigen Gefühl klarzukommen. So, das ist jetzt die protestantische Abwehrfront. Wir sind auf dem allein aus Gnade gegründet. Zweite Abwehrfront ist, dass man sagt, ja, das stimmt ja, das sehe ich auch so. Aber spürst du denn nicht, dass wir, die wir in Christus sind, dass wir, was das ganze Thema angeht, rückfallgefährdet sind? Rückfallgefährdet heißt, wir haben zwar ganz nett angefangen mit aus Gnade und sind aber im Lauf unseres Jesus-Nachfolgelebens wieder zumindest eine Art Mischform hineingeschlittert. Und die Mischform sagt, ja, Gnade, 80% etwa Gnade. Und dann aber, mein Lieber, meine Liebe, jetzt gib aber auch Gas. Ja? Und jetzt kannst du auch den Unterschied machen zwischen denen, die mit dir hier unterwegs sind. Ja? Jetzt ist nochmal das Leistungsprinzip drin. Und das knüpft natürlich ganz stark an, und das merken natürlich die, die ja ihr mulmiges Gefühl haben, ans unsere adamitischen Grundstruktur. Und die adamitische Grundstruktur, die tickt ja so. Die tickt ja auf, habe ich was gemacht? Wie gut bin ich? Kommt das gut an? Wie viele Pluspunkte habe ich schon? Bin ich schon ganz vorne? Wo sind die anderen? Das ganze diesen Ding, das gibt dann uns so ein mulmiges Gefühl. Warum macht eigentlich jemand was aus in der christlichen Kirche? Warum mache ich was, was ich tue? Dann hat man versucht, sowohl von der Philosophie her, das war nicht nur ein Gedankengang bei den Christen, sondern auch von der Philosophie her, ein altruistisches System zu finden, also wo ich in Uneigennützigkeit tätig bin. Das war so das Ideal, auch das Ideal vom Humanismus. Das hat so ein bisschen christliches Flair noch so gekriegt. Also kein utilistisches System, Nützlichkeitsdenken, sondern uneigennützig. Und je länger man darüber nachdachte, merkte man, das funktioniert nicht. Denn selbst wenn ich ganz altruistisch bin, also ganz uneigennützig, ist wiederum die Uneigennützigkeit mein Gewinn. Ja, gerade weil ich so uneigennützig bin, fühle ich mich so gut, weil ich so uneigennützig bin. Und plötzlich habe ich in aller Uneigennützigkeit wieder einen echten Mehrwert. Ja, und dann merkt man, das funktioniert ja gar nicht. Das heißt, ich komme aus diesem Grundsatzproblem gar nicht raus und entdecke plötzlich, das ist ja ganz tief menschlich. Es ist mit dem Menschen verbunden. Es ist sogar schöpfungsmäßig mit uns verbunden. Es ist also alles gar nicht nur böse, schlecht, gefährlich, doof, sündig. Ich muss in Anführungszeichen nur aufpassen, dass ich das nicht wieder als eine Triebfeder meines Handelns etabliere. Dass ich nicht wieder da anfange zu rechnen. Dass ich nicht wieder anfange, tatsächlich in dieses alte System zurückzurutschen. Aber ohne ein Wahrnehmen einer Entlohnung eines Gegenwertes komme ich tatsächlich geschöpflich, menschlich, von Gott so gemacht, gar nicht aus. Also schütten Sie das Kind nicht mit dem Bad aus, ja, sondern lassen Sie die Extreme raus. Vorsicht vor adamitischer Rückfallgefährdung, ja. Vorsicht vor einer idealistischen Überhebung Ihrer Uneigennützigkeit, ja. Und wahrnehmen tatsächlich zu meinem menschlichen Befinden, gehört es mit dazu, dass ich fragen darf, wie das Petrus gefragt hat, was man die ganz furchtbar finden in Matthäus 19, was habe ich eigentlich davon? Darf man sowas fragen? Psst. Nein, verstehen Sie, da müssen schon manche ganz nervös werden, sagen, darf ich? Ja, natürlich hat es ja gefragt. Und Jesus sagt, ich sage, wie kommst du auf so eine absolute utilistische Fragestellung? Mit dem klassen altruistischen Ansatz bist du losmarschiert und jetzt wirfst du alles über Bord. Pfui, Petrus. Nein, er gibt ihm eine Antwort. Wir kommen drauf. Er gibt ihm eine Antwort. Es gehört zum Menschsein, zum Geschöpfsein mit dazu. Also wir haben die zweite Abwehrfront auch zumindest angesprochen, damit Sie verstehen, ich habe Sie auch verstanden. Und wir können also jetzt ganz offen und frei in das Thema einsteigen, weil wir zum einen die protestantische Beruhigung haben, mein Leben allein aus Gnade, keine Form von Werkgerechtigkeit, allein das Geschenk, ganz eindeutig. Und auf der anderen Seite weiß, es gibt diese religiöse Rückfallgefährdung, da sind wir unterschiedlich veranlagt, aber diese beiden mulmigen Abwehrwelten, die haben wir jetzt ganz kurz eben touchiert. So, wenn dem dann so ist, ich hoffe, Sie sind noch ganz beruhigt, dann können wir ja jetzt in unsere eigentliche Aufgabe einsteigen, nämlich zu sagen, was sagt uns Gott eigentlich zum Thema Lohn? Also, wem sagt er es denn? Natürlich sagt er es uns, und uns ist in diesem Fall neutestamentlich gemeint, Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, die an ihn glauben, die mit ihm verbunden sind, die Nachfolger sind, Jünger sind oder wie auch immer jetzt ihre Sprache sich da darstellt und welche Vokabeln sie da am liebsten haben. Und wenn wir jetzt da unser biblisches Radar anfangen laufen zu lassen, dann gibt es eine große Phase, und ich hoffe, dass Ihnen das einfach gut tut, so ein Stück Duschen im Wort Gottes. Ja? Also ein Stück aufnehmen dessen, was da am Wort Gottes bei ihnen ankommt. Staunen, wiederentdecken, sowieso schon wissen, noch gar nie gehört haben. Sammeln, auf sich wirken lassen. Das ist die Aufgabe, biblisches Radar zum Thema Lohn, Punkt, Punkt, Punkt. Und tatsächlich die Basis, der Grund, eine gute Quelle ist zu diesem Thema das Matthäusevangelium. Das Matthäusevangelium hat ja seine Besonderheit darin, dass Matthäus Levi eben dieses Evangelium für uns geschrieben hat und dass er uns in diesem Evangelium, wie die anderen vier, drei auch, natürlich die Grundlinien von Lehre, Leben und Sterben und Auferstehen Jesu mitteilt, ganz klar. Aber er hat ja einen ganz besonderen Fokus, Matthäus, nämlich er hat in sein Evangelium 5 Redekomplexe, 5 Predigtkomplexe von Jesus integriert. Das haben die anderen so in dieser Spezialität nicht. Die anderen haben einzelne Sätze oder mal einen Predigtausschnitt oder wie auch immer. Aber Matthäus hat diese Struktur, er hat diese 5 Säulen, die eben die großen Reden im Matthäus-Evangelium uns präsentieren. Die erste Rede, die kennen Sie alle. Das ist die sogenannte Bergpredigt. Und die Bergpredigt ist ja faszinierend. Das erste Auftreten von Jesus im Matthäus-Evangelium. Ja, Matthäus 1, Stammbaum 2, Bethlehem und die Weißen und 3 kommt dann der Täufer dazu und dann kommt noch die Taufe. In 4 ist die Versuchungsgeschichte, der Umzug nach Kapernaum von Nazareth und dann holt er seine Jünger und dann geht's los und dann heißt es Matthäus 5 und er hielt diese Bergpredigt. Diese Bergpredigt hat ja 2 Hörerkreise. Erster Hörerkreis, die Jünger. Erster Hörerkreis, die Jünger. Zweiter Hörerkreis erweitert viel Volk. Das heißt, es hören 2 ganz verschiedene Ohrensysteme mit. Das eine Ohrsystem sind die, die von Jesus, siehe Matthäus 4, in eine unmittelbare Lebensgemeinschaft berufen worden sind. Das sind die, die ihm nachfolgen. Das sind seine Jünger. Das sind die, die auf ihn, auf diesen Jesus gesetzt haben. Mit all ihrem sicherlich noch begrenzten, eingeschränkten Messias- und Christusverständnis. Ganz klar, aber das sind seine Leute, mit denen er jetzt lebt. Und der größere Radius ist der missionarische Effekt. Das sind insbesondere Juden, fast ausschließlich sogar Juden, mag noch irgendein Heide mit dabei gewesen sein, kann ich jetzt nicht garantieren. Aber der Schwerpunkt derer, die mit dabei standen, als diese Bergpredigt gehalten waren, wurde, sind Menschen aus dem jüdischen Volk, aus der jüdischen Religionswelt mit ihrer Unterschiedlichkeit und ihrem Mix aus Werke und Gnade und all dem, was dazugehört, je nach Akzentverschiebung mit unterschiedlichen Prozentualangaben. Jesus-Leute, Jünger, jüdische Bevölkerung aus dem religiösen Feld, hört die Bergpredigt. Und Jesus ist noch nicht richtig drin in der Bergpredigt und schon ist er beim Lohn. Unglaublich. Ganz am Anfang, nicht versteckt am Ende, nicht irgendwo, sondern gleich direkt am Anfang geht es um den Lohn. Sie hören 12 Verse Predigt von Jesus und in Vers 12 haben Sie schon den ersten wichtigen, ganz zentralen Lohnsatz von Jesus. Denn in Matthäus 5, Vers 12 heißt es, wir müssen 11 anfangen, selig seid ihr, meine Jünger, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen, seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Da haben sie den ersten Satz. Da haben sie den ersten Lohnsatz von Jesus. Und dieser erste Lohnsatz ist schon ein ganz wichtiger, typischer. Da werden Sie jetzt immer wieder genau dieses Phänomen entdecken beim biblischen Radar, dass der Lohngedanke hier auftaucht und zwar in einem Unterschied von irdisch leben, himmlisch erwarten. Irdisch leben, himmlisch erwarten. Ja, ich lebe auf Erden, ich erwarte etwas himmlisch. Ich gehöre nämlich in Christus wohin? Ich gehöre in Christus schon zum Himmel. Bin aber noch auf Erden, habe also auf Erden zu leben unter Bedingungen des Himmels. Und das ist natürlich etwas, was mich jetzt herausfordert. Und dass es eine Herausforderung ist, entdecken Sie natürlich in Matthäus 5, Vers 12 sofort. Denn das, was die jetzt erleben, weil sie zu Jesus gehören, ist ja irdischerseits nicht positiv, sondern sie erleben etwas Negatives, etwas erleben Beschneidendes, Einschreckendes, Zurückstutzendes. Das Stichwort, ihr werdet geschmäht, ihr werdet sogar verfolgt, Menschen reden Übles über euch. Und wir können uns ein ganz klein wenig vorstellen, was in den letzten 2000 Jahren bei Millionen und Abermillionen von Jesus-Leuten in unterschiedlichsten Kulturkreisen unter Matthäus 5, Vers 12 erlebt worden ist, 11 und 12 erlebt worden ist. Das geht durch und weit, das hört nicht auf. Das heißt, um meiner Jesus-Gemeinschaft willen gibt es ein Minus, eine Einschränkung. Und jetzt sagt Jesus, das gleiche ich euch aus. Das bekommt ihr entlohnt, belohnt im Himmel. So, das ist die erste erstaunliche Entdeckung, die hier uns gegeben ist. Das heißt, es geht um einen Lohn. Der Lohn ist mit einem bestimmten Ort verbunden, mit dem Himmel. Damit auch mit einem Zeitfenster verbunden, ganz klar. Das ist nicht nur eine Ortsangabe, sondern eine Temporalangabe. Und es ist auch mit einem Lohngeber verbunden, nämlich natürlich hier mit Gott. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt. Und im Himmel belohnt mich nur einer, nämlich der lebendige Gott, / Jesus Christus. Er ist dann auch für diesen Lohn, diese Belohnung zuständig. Erster wichtiger Lohnsatz von Jesus. Wenn wir aber so im Himmel angekommen sind, dann merken wir, es geht also um ein zukünftiges Ereignis, um ein zukünftiges Ereignis mit diesem Lohn. Zumindest was diese Stelle angeht. Wir kommen noch auf andere. Wenn wir ganz kurz switchen, das wollen wir jetzt immer machen, ja, Matthäus Basis, und dann rutschen wir raus und nehmen dann die entsprechenden Ergänzungsstellen dazu, dann entdecken wir, dass es eine ganz bestimmte Zeit für Lohn gibt. Das berichtet uns das letzte Buch der Bibel, nämlich die Offenbarung. Offenbarung 11, 18 heißt es tatsächlich, dass mit dem Abschluss der Gerichte Gottes, die ja davor beschrieben werden, ab 6, 7, 8, 9, 10 kommen die ganzen Gerichtswellen, die 3x7 Gerichtswellen. Und dann entdecken wir, dass eben wir danken dir, Herr, du bist da, du hast an dich genommen die Macht, du herrschest. Und jetzt ist gekommen, 11, 18, es ist gekommen, die Zeit, Lohn zu geben deinen Knechten. Hochinteressant. Jetzt ist die Lohnzeit. Aber mit der Lohnzeit sind wir ganz klar, ja, am Ende der Geschichte in einem himmlischen Kontext angekommen. Und das wird verstärkt auf der allerletzten Seite der Bibel, Offenbarung 22, 12. Da sind sie dann wirklich im himmlischen Kontext. Und dann heißt es in 22, 12, sieh, ich komme bald und dann kommt mein Lohn mit mir, sagt Jesus. Sieh, ich komme bald und dann kommt mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Das heißt, hier entdecken wir, kommt der Zeitfaktor dazu, der Ortsfaktor Himmel und der Zeitfaktor Himmel. Ich bin jetzt noch nicht im Himmel, ich bin noch auf Erden, gehe aber auf den Himmel zu und mit Himmel als Ort und Zeit verbindet sich Lohn. Das ist schon mal das, was wir in einem ersten Radar entdecken. Wenn wir ein bisschen weiter lesen, dann merken wir, dass in Kapitel 5, Vers 19, dass in der Bergpredigt es gerade weitergeht, nämlich dass die Bergpredigt voll ist davon, mir zu sagen, zu zeigen, dass offensichtlich es im Himmel Unterschiede gibt. Das ist nicht alles so gleich. Und ich weiß jetzt nicht, was ich damit bei Ihnen auslöse, dass wir vielleicht so Himmelsvorstellungen haben, die nicht dementsprechend, was uns die Bibel berichtet, sind. Sie denken vielleicht ganz stark, spätestens an der Himmelspforte fällt quasi alles Unterschiedliche ab. Und dann sind wir so kleine Himmelsgnome, ja? Alle gleiche DIN-Norm, alle gleiche himmlische Qualität, alle total identisch. Das wäre sehr deutsch, ne? Das wäre sehr deutscher Himmel. Das ist nicht die Bibel. Verstehen Sie? Ganz eigenartig. Wir müssen es richtig wieder lernen. Unser Gott liebt den Unterschied. Er liebt den Unterschied. Es macht ihm gar nichts aus, dass wir so verschieden sind. Er findet es sogar gut. Er fördert es sogar. Es hat bei ihm nicht immer dieses Mitdenken, Unterschied ist negativ, weil Unterscheidung macht immer wieder irgendwie ein Plus oder Minus aus, je nachdem, welche Kategorie ich anlege. Ja? Und unser Gott sieht da ganz anders. Er macht völlig verschiedene Völker, er macht völlig verschiedene Geschlechter, ich glaube 2. Er macht ganz verschiedene Arten. Ja, verstehen Sie, was ich meine? Das macht ihm gar nichts aus. Er muss das nicht alles eindampfen. Und das heißt, auch im Himmel, oh Überraschung, gibt es Unterschiede. Und das ist gewollt. Der Himmel ist sehr, 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 sehr vielfältig. Und wie es im Himmel ist, wird hier mit auf Erden tatsächlich bestimmt. Und das ist für uns auch so eine Sache, wo wir denken, das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Doch, das hat tatsächlich was miteinander zu tun. Das, was hier auf Erden ist, hat etwas mit zu tun, wie es dann im Himmel ist. Das heißt, mein irdischer Aspekt wird nicht einfach ausgeknipst, sondern irdischer Aspekt ist verlinkt mit himmlischem Aspekt. Das entdecken Sie daran, dass es, oh Schreck, zweites gefährliches Wort, Stufen gibt im Himmel. Also Stufen, wer, oh Schreck, groß und klein ist im Himmel. Tatsächlich? Sind Sie noch da? Also, wir lesen mal, was Jesus uns sagt. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 19, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste im Himmelreich sein. Also er ist noch drin, aber er ist klein. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Können Sie mit? Klein, groß. Unterschiedliche, nächste Gefahr, Bedeutung, Gewichtung, Ehre, Ruhm. Tatsächlich. Wow, das ist ja hochinteressant. Jetzt tasten wir uns also einen Bereich vor, der angesichts unserer beiden mulmigen Felder, die wir hatten, uns jetzt die Freiheit schenkt, mal Gedanken zu denken, die wir ja nicht so häufig denken. Was wären denn die Ergänzungstexte? Ergänzungstexte wären zum Beispiel 1. Korinther 15. 1. Korinther 15 lesen wir, dass Paulus in diesem großen Auferstehungskapitel sagt, dass bei weitem nicht alles, was drüben da wieder aufersteht, in der gleichen Weise sich darstellt. Dass es da unterschiedliche Nuancen gibt. Ich sag's mal höflich. Das heißt nämlich da, es gibt da verschiedene Körper und die haben auch einen verschiedenen Glanz und eine verschiedene Herrlichkeit. Und einer unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. Oh, das ist gut, wenn man das weiß. Oder kennen Sie die nächste Parallelstelle dazu? Das ist natürlich die berühmte Stelle aus Daniel 12, die Stelle des Propheten Daniel, wo Gott diesem Daniel das mitteilt und sagt, die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Das heißt, Daniel 12, das heißt, das wären die Texte, die uns eine Welt eröffnen, wo ich merke, mein Gott macht da nicht alles in einer 1,50 Meter Größe, wird das alles abrasiert. Er hat da unterschiedliche Dinge, er hat da unterschiedliche Personen und ganz wichtig, Leben hier und Leben dort gibt es eine Korrespondenz. Das ist doch lehrmäßig hochinteressant, was wir da haben. Und jetzt sind wir schon ein Ding weiter und gucken, wenn wir schon mal bei diesen Stufen und diesen Unterschiedlichkeiten sind, entdecken wir natürlich auch, wir kommen nachher nochmal extra drauf, dass es das auch jetzt wiederum gibt insbesondere in dem großen Gleichnis aus Lukas 19. Sie hören Lukas. Wir haben ein ähnliches Gleichnis in Matthäus-Evangelium, kommt später. Jetzt kommt Lukas. Und Lukas 19 haben wir nämlich einen Gleichnistext. Da gehen wir jetzt ganz kurz hinein in unserem biblischen Radar und entdecken, dass nach der Zachäus-Berichterstattung in 19,11 fortfolgende. Es heißt, er ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach, handelt damit, bis ich wiederkomme. So, und jetzt sind die also quasi unterwegs. Und jetzt, oh faszinierend, sind die unterwegs und sie haben den gleichen Start. Ja, haben Sie es gesehen? Und ich sage das deswegen, weil bei Matthäus ist es anders. Ja, Lukas hat das Gleichnis, wo es heißt, 10 Knechte, 10 Pfund. Und jetzt ist die Frage, was geschieht im Leben mit den 10 Pfund? Und den Menschen geschieht in dem Leben Verschiedenes mit den 10 Pfund. Der erste kommt mit weiteren 10 Pfund wieder zurück. Der nächste kommt, der 10 Pfund hatte, mit 5 Pfund dazu. Also das Pfund hat 5 Pfund gebracht. Das heißt, es hat sich ganz anders vervielfältigt oder weniger vervielfältigt als beim ersten. So, und in dieser Denke, die wir hier haben, kommt nun es aufgrund dieser unterschiedlichen Ergebnisse während des Laufes, es auch zu einer unterschiedlichen Entlohnung, Belohnung im Himmel. Und da kriegt der eine, also mit seinen 10 Pfund, der kriegt Macht über 10 Städte und der mit seinen 5 Pfund kriegt Macht über 5 Städte. Ein deutlicher Beleg für Korrespondenz als das gibt es eigentlich nicht mehr. Ja? Alle haben ihr Pfund, Ergebnisse verschieden, am Ende entsprechend auch die Entlohnung und Belohnung. Ist das nicht ein interessantes Thema? Ist doch ein hochinteressantes Thema, mal darüber nachzudenken. Das sagt ja hier Jesus, das ist ja nicht irgendwie neben der Spur. Wir sind ja mittendrin in der Jesuslehre. Und mittendrin in der Jesuslehre entdecken wir also, wir haben diese Unterschiede. 1. Korinther 15, wir haben die Stellen Lukas 19 jetzt kurz touchiert. Das heißt, wir merken, dass es da also eine Verschiedenartigkeit gibt, die offensichtlich mit meinem Leben hier zusammenhängt. Wollen Sie noch mehr zu in der Sorte? Oder sind Sie schon ängstlich oder rechnen schon aus? Natürlich auf jeden Fall Matthäus 20. Matthäus 20 nehmen wir noch mit. Denn Matthäus 20, Vers 26 sagt uns Jesus, dass es Große und Klein gibt. Dass man groß sein kann und klein sein kann. Ja? Und zwar groß sein jetzt hier in dieser Zeit. Wer groß sein will, der sei klein. Und dann heißt das natürlich 23,11 ähnlich, dass eben wir wiederum wissen, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Und dieses jetzt Kleinsein hat wiederum eine Korrespondenz auf die andere Seite. Wow! Also, Sie merken mit mir, das sind hochinteressante Themen, die wir hier so nebenbei berührt haben. Und diese Texte, die sind ja nicht unwichtig. Wir haben also ein erstes Feld gehabt. Der Lohngedanke steht mit Matthäus 5, Vers 12 zusammen. Der Lohngedanke steht mit Matthäus 5, 19 zusammen. Und jetzt haben wir ein nächstes Feld. Da entdecken wir, dass der Lohngedanke ganz stark mit einer Distanz zur Religion zusammengehört. Also Religion stellt sich dar, Religion will sich zeigen, Religion will sich demonstrieren, Religion erwartet einen Gegenwert. Und zwar wann? Jetzt. Im Schwerpunkt jetzt. Das muss ich jetzt was bringen. Manche Religion hat auch noch so eine transzendente Abteilung, aber vor allem muss es mir was jetzt was bringen. Alle immanenten Religionen haben absoluten Standortvorteil. Ja, das ist ja klar. Weil ich kriege die Rendite schon hier. Logo. Ich kann auch so einen kleinen Abschlag für drüben festhalten, aber erst einmal muss hier was bringen. So, und jetzt komme ich in der Bergpredigt an, in Matthäus 6, und entdecke, dass Jesus angesichts des Religionsrandes, der mithört, seinen Jüngern etwas ganz anderes sagt. Er sagt ihnen, verhalt euch nicht so, wie es normalerweise bisher läuft. Macht es bitte anders. Wie denn? Habt Acht auf eure Frömmigkeit. Matthäus 6. Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wahnsinn! Und dann heißt es hier drin, wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun, den Synagogen auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibt. Und jetzt kommt der Satz, und dein Vater, Matthäus 6 ist das große Vaterkapitel in der Bergpredigt, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und bei manchen Übersetzungen steht dabei öffentlich. Je nachdem, was für eine Bibel sie haben, sagt die öffentlich. Das sagt die zu Recht, die Bibel. Wir haben da eine andere Lesart. Und die andere Lesart erlaubt, dass sie diese Vokabel öffentlich einsetzen. Bei den Textausgaben gibt man zur Zeit, der ein höheres Gewicht, das öffentlich weglässt. Aber man kann es setzen. Also andere Lesart ist hier absolut respektiert. Und das kommt jetzt dreimal bei Almosen. 6,1 bis 4, beim Fasten 6,16 und 18 und es kommt noch einmal beim Beten, ich war zu schnell, das war das zweite, nämlich 5 bis 6. Und dreimal dieselbe Idee, nicht so wie bisher, sonst habt ihr euren Lohn schon dahin, euer Vater kümmert sich um euren Lohn und zwar öffentlich in Klammern, Fragezeichen, Ausrufezeichen. So, und dieser Gedankengang ist natürlich hochinteressant, weil wir jetzt begreifen, dass der an Jesus Christus Glaubende, jetzt tatsächlich im Unterschied lebt. Er lebt nicht religiös, in dem Sinn, dass er das zeigt, dass er dafür jetzt schon eine Gegenleistung erwartet. Also hier kommt das Element der Uneigennützigkeit insofern raus, dass er sagte, für jetzt, für hier, nein, so mache ich es nicht. Ich lebe distanziert zum Religionssystem. Ich lebe kryptisch, so steht es da im Griechischen. Das heißt, ich lebe verborgen. Es geht niemandem was an. Das ist der Gedankengang, der hier sehr deutlich rauskommt. Aber ich weiß von meinem Gott her, es wird einen Lohn geben. Es wird einen Lohn geben. Dreimal die Lohnaussage. Distanz zur Religion einerseits, hebt den Lohngedanken andererseits nicht auf. Haben Sie es? Also, auf der einen Seite, mein protestantisches Gefühl ist bestätigt. Raus aus der Religion, raus aus diesem Zirkus, raus aus diesem Werkgerechtigkeit und wie toll bin ich Weltsystem. Hebt aber andererseits nicht auf, dass Gott sagt, ich weiß, was du da kryptisch tust. Ich weiß, was da abgelaufen ist. Ich weiß, was da in der Distanz zur Religion geschehen ist. Ich kenne deine Tätigkeitsfelder. Almosen, Fasten, Gebet, drei klassische Felder. Ich kenne das, das können Sie jetzt verallgemeinern, für alles christliche Leben. Ich weiß das und ich, der Vater, der im Verborgenen ist, ich werde mich darum kümmern. Kannst dich drauf verlassen. Öffentlich, es kommt der Tag der Offenbarung. Denken Sie dran, es gibt eine Zeit für Lohn. Es gibt eine Zeit für Lohn. Da wird es offenbar werden, wird alles offenbar werden. Wir kommen auf das Bild vom Preisrichterthron Christi, ja gleich noch, keine Hektik. Also, das heißt, wir haben in unserem Radar Welt 1, Himmelslohn, für die, die tatsächlich jetzt merken, dass die Jesus-Nachfolge einen Preis kostet. Unterschiede, Stufen, mein Leben hier und mein Leben dort ist eine Korrespondenz. Nächste Erkenntnis. Dritte Erkenntnis, Religionsdistanz, klar, erkennbar, Vorsicht hier, nicht in dieses System mit einsteigen und ich, der lebendige Gott, werde es dir vergelten. Wir sind immer noch in Matthäus. Ist das nicht faszinierend? Sie sind noch nicht richtig über die erste Predigt rausgekommen und haben schon ein Feld von Lohn, das sie bewegen muss. Mein Gott, der mich mit einer Nachfolge berufen hat, spricht in seiner ersten Predigt in großer Klarheit über diese Felder. Er spricht über die Konsequenzen, er spricht über die Unterschiede, er spricht über die Distanz zur Religion und er gibt mir einen ganz, ganz wichtigen Rat, nämlich jetzt kommen wir zu einem weiteren Feld, nach dem Lohnfeld, wir kommen zum Schatzfeld. Und das Schatzfeld, das beginnt in 6,19. Nämlich, Jesus sagt uns, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ah, das ist Bergpredigt. Schöne Klarheit von Jesus. Er sagt uns hier sehr, sehr deutlich, was wir am Anfang zum Ausdruck gebracht haben. Du bist hier noch auf Erden unterwegs, aber ein Invest in irdische Systeme ist nicht zu empfehlen. Wir haben auch mal ein Seminar über Geld gemacht, wenn Sie das nochmal nachlesen wollen. Also der Gedankengang. Sondern ich habe hier tatsächlich sehr pointiert den Himmel ins Visier genommen. Und zwar, das ist natürlich für unsere Kultur ausgesprochen spannend, ich habe ihn aus wirtschaftlicher Sicht ins Visier genommen. Also nicht nur blumig im Sinn von idealistisch, religiös, sonst irgendwie, aber hier sind die Fakten, hier sind die Immobilien. Ja, sondern tatsächlich einer wirtschaftlichen Parallelität, wie du sammelst. Natürlich sammeln die, ja, wir doch auch. Natürlich habe ich meine Rücklagen, heißt ja häufig, vorsichtig, Rücklagen. Ja, keiner von uns hätte ja Schätze, wer hat denn Schätze? Niemand. Ja, also, ich habe Rücklagen. Ja, und das ist ja notwendige Vorsorge. Also, ich habe jetzt genug skizziert. Ja, das heißt, natürlich, das wissen wir alles. Aber jetzt sagt uns hier Jesus, sammelt euch Schätze im Himmel. Dass das überhaupt geht. Das ist auch das Faszinierende. Dass das geht. Dass es eine himmlische IBAN gibt. Das muss man doch erst einmal mir sagen. Dass es da eine Möglichkeit gibt, dass ich, kleiner irdischer Mensch, tatsächlich Anlagen haben kann im Himmel. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, bei dem ganzen Thema merken Sie es mit mir auch. Ich hoffe, Sie merken es. Sie werden in einer chronischen Weise auf den Himmel aufmerksam gemacht. Der ist in dem ganzen Thema nicht dezent verborgen. Irgendwann wirst du auch mal sterben, dann ist ja okay, dass es einen Himmel gibt. Sondern der drückt die ganze permanente Lebenszeit auf dieser Erde rein. Also wenn Sie irgendwas bei diesem Thema abspeichern, ist dieses Auseinanderklaffen von jetzt ich hier, später Himmel, geht bei Jesus nicht. Weil die Himmelsrealität jetzt wirksam ist. Denn, hallo, die macht den Unterschied. Wie ich jetzt lebe für dort, muss ich doch mal wissen. Und mein Minus jetzt, ich kümmere mich drum, sagt mein Gott. Und lebe nicht religiös irdisch. Zieh's himmlisch ab. Und jetzt hier, pass auf, wie du investierst. Das heißt, jedes Mal tritt sehr deutlich, sehr klar das Himmelsthema in ein irdisches Nachfolgeleben rein. Der Himmel wird präsenter. Der Himmel wird präsenter. Und zwar nicht nur, ich sag's gerne nochmal, nicht nur im Sinn von meiner zukünftigen Heimat, sondern der Himmel wird präsenter als Entscheidungsgrund für meine irdischen, täglichen, alltäglichen Belange. Der Himmel wird präsenter für meine alltäglichen Belange. Das entdecken Sie jetzt schon. Er ist nicht mehr so weit weg. Ich muss den Himmel im Blick haben und ich darf den Himmel im Blick haben. Und das ist für uns in unserer christlichen Kultur sehr, sehr wichtig, weil wir maximal mit Himmel zu tun haben auf dem Friedhof. Ja? Ansonsten haben wir mit Himmel ja nichts zu tun. Da haben wir ja mal eingespeist, eingepreist, als wir zum Glauben gekommen sind. Aber jetzt machen wir bis dahin ganz normal weiter und dann sterben und dann Himmel. Und ich sage, nein, jetzt Himmel. Denn Himmel, A, B, C, D. Verstehen Sie? Der Himmel spielt jetzt eine ganz wichtige Rolle für dein irdisches Leben. Also, jetzt gibt es also die Schätze, die zu sammeln sind. Und wenn es die Schätze gibt, die zu sammeln sind, dann haben wir natürlich sehr schöne korrespondierende Texte. Also korrespondierend natürlich jetzt Kolosserbrief, Kolosser 3. Das steht da im unmittelbaren Zusammenhang. Das müsste sogar, ja, in Lutherbibel steht sogar als Parallelstelle drin. Kolosser 3, da heißt es dann so: Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Kolosser 3. Sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was unten ist. Das sind zwei verschiedene Lebensausrichtungen. Und die normale Lebensausrichtung ist klar. Ich trachte nach dem, was unten ist. Ich trachte nach dem, was auf Erden ist, was jetzt ist. Das ist das Normale. Und jetzt kommt Paulus und sagt, wir wissen doch von der Bergpredigt von Jesus her, das ist die falsche Orientierung. Ihr seid ja schon mit Christus auferstanden. Ihr seid ja schon mit dem Christus verbunden. Wenn dann Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Jetzt ist euer Leben noch verborgen mit Christus in Gott. Aber das wird sich ändern. Trachtet nach dem, was droben ist. Das ist die eine. Und natürlich, das denke ich, kennen ganz viele von Ihnen, den Schluss vom 1. Timotheusbrief. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, da kommt ja der Apostel Paulus noch einmal ganz bewusst auf Ratschläge zu sprechen, die der Timotheus innergemeindlich im Raum von Ephesus weiterzugeben hat. Und er sagt dann dem Timotheus im Finale, den Reichen in dieser Welt gebiete, und da ist nicht der heidnische Reiche gemeint, den das sieht der Timotheus überhaupt nicht, sondern es ist der tatsächlich glaubende Reiche gemeint. Das, natürlich gibt es das. Dass sie nicht stolz sein und jetzt auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum. Ah, das ist eine Formulierung, die wir mir gerade anders sagen. Das gibt mir ja gerade Sicherheit. Das ist doch gerade der Sinn von dem Ganzen, was ich mache. Der Sinn ist doch, ich habe Sicherheiten. So, und die Sicherheiten, die ich habe, die machen mein Leben sicher. Und jetzt sagt hier Paulus an Timotheus, die sollen nicht setzen auf diese Unsicherheiten, sondern, jetzt kommt es, sondern auf Gott, der alles reichlich darbietet, es zu genießen. Gut. Dass sie Gutes tun. Gut. Dass sie reich werden. Ah, jetzt wird's spannend. Dass sie reich werden. Reich werden an guten Werken. Okay. Und jetzt merken Sie den Lohngedanken. Da investiert einer und investiert irdisch, aber er zahlt mit dem Invest woanders ein. Reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sind und sich selbst damit, jetzt hören Sie mal zu, einen Schatz ansammeln als wirklich guten Grund für die Zukunft. Also ein echt sicheres Fundament, echte Sicherheiten, sagt Paul, das gibt es natürlich selbstverständlich. Aber dann musst du die auch da einlegen, wo das gesichert ist. Wo das nicht den normalen irdischen Einflüssen mit all ihrer Zeitlichkeit und Vergänglichkeit gegeben ist. Und dann musst du es auch wirklich einzahlen, wo das sicher ist. Und spätestens hier merken wir natürlich, wie ganz anders die Bibel tickt. Ganz anders. Und wie wir das zugeben einander. Das ist uns so fremd. Das ist uns so fremd. Denn alles, was mit Himmel zu tun hat, ist für uns ja flusig, luftig, nicht zu greifen, nicht handfest, noch nicht da, noch nicht sichtbar. Da kann man sich doch nicht drauf verlassen. Und wir merken, dass das gesamte Gedankenkonzept wirklich auf dem Kopf steht. Die Bibel lehrt uns, das Wackelige ist die Erde. Das Feste ist der Himmel. Ein unsicheres Fundament sind die Bankanlagen hier. Ein sicheres Fundament, ein guter Grund der Zukunft ist die himmlische IBAN. das begreifen. Ich weiß es, ich will sie gar nicht moralisch dahin kriegen, sondern ich will sie, dass sie den Gedankengang lehrmäßig erfassen und auch verstehen, dass es sich mit ihrem Leben in der Nachfolge nicht automatisch sie das als Update drin haben. Nach dem Motto, ich bin Christ geworden, habe ich ein völlig anderes Denken, ich denke jetzt nur noch himmlisch, irdisch ausgeblendet, sondern nein, ich muss es gelehrt bekommen. Ich muss es erkennen, begreifen, umlernen, umdenken, immer wieder neu. Das ist ein Prozess, den Gott mir gibt durch sein Wort, durch Erfahrungen, die er mir macht, durch alles, was dazugehört, zu sehen, du denkst komplett anders, als ich das so normalerweise von meinem irdischen System her gewohnt bin. Es gibt also diese Schätze. Dazu gehört Kolosser 3, dazu gehört 1. Timotheus 6. Negativ, wenn Sie wollen, noch ein bisschen Jakobusluft. Jakobus 5, 2. Jakobus ist ja der große Gemeindepragmatiker. Und der sagt es dann so ein bisschen herber. Euer Reichtum verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen. Okay. Ja, also herzlich willkommen der Inflation. Also von daher merken wir ein bisschen dieser andere Gedanke von Jakobus, der unmittelbar ja an die Bergpredigt anschließt. Er nimmt ja die Worte von Jesus auf. Er gibt ihnen nur noch so ein bisschen mehr den entsprechenden Predigt-Drive. Ja, sagt ihnen, Leute, das mit den Motten ist richtig, das mit dem Verfaulen ist richtig. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Also merken wir so ein bisschen, den Impetus bei Jakobus setzt doch nicht auf dieses vergehende Zeug. Ihr nehmt euch da unglaublich viel. Also, Jakobusbrief haben wir auch schon ein bisschen mit eingebaut in diesen Gedankengang. Wenn es aber um Schatz geht, dann merken wir schon, dass da ein anderes Thema anklingt, das wir noch bei Paulus noch weiter haben zum Schatz, den ich dort habe, den ich da eingezahlt habe, gehört natürlich im weiterführenden Gedankengang auch das, dass ich tatsächlich merke, dass bei Paulus er unmittelbar seinen ganzen Dienst so sieht. Er sieht seinen ganzen Dienst als eine Investition in seine Zukunft. In einer Art und Weise, die für uns sehr eigenartig ist. Komm, wir lesen mal ein bisschen Paulus. Also, unter Überschrift Schatz sagt uns Paulus im Philipperbrief nämlich Folgendes. Er sagt uns nämlich, Philipperbrief, sagt er uns Folgendes. Jetzt muss ich genau die Stelle nochmal holen, damit ich das nicht falsch sage. Ja, genau. Also, meine lieben Brüder, 4,1, ja? Meine lieben Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freude, und jetzt heißt es, und? Meine Krone. Und das Wort, was da steht, das kennen Sie, das ist dieser Stephanos, das ist dieser Siegeskranz, wie die Philipper sind sein Stephanos. Sein Siegeskranz. Und er sagt das nochmal, schlagen Sie mal davor auf, Philipper 2, Vers 16. Ihr haltet fest am Wort des Lebens und bitte macht das auch. Warum soll das bitte schön machen? Und jetzt kommt eine ganz ungewöhnliche Antwort. Ihr macht das bitte, weil ihr das tun müsst, mir zum Ruhm am Tag Christi. Boah, was ist das denn jetzt, Paulus? Paulus sagt etwas ganz Ungewiss. Was sagt, wenn ihr in Philippi nicht sauber durchhaltet, habe ich ein Problem. Denn ihr seid mein Invest. Wenn ihr gut ankommt, ist das mein Gewinn. Oh, das ist eine Sichtweise, da denken wir, Paulus, da hat er überhaupt keine Probleme damit. So sage ich, ich habe mein Leben investiert in euch. Ihr seid mein Ruhm, ihr seid mein Stephanus, ihr seid mein Kranz, ihr seid mein Kampfpreis. Was glaubt ihr, warum ich so verrückt durch halb Mittelmeer renne? Ja, das heißt, das, was ich hier einbringe, hineingebe, das kommt noch mal zur Sprache. Ihr seid mein Ruhm. Benehmt euch, ja, sagt Paulus, ihr in Philippi. Ich sag's mal ein bisschen scharf. Es geht mir gar nicht um euch, es geht mir um mich. Ja? Denn wenn ihr gut lauft und wenn ihr gut im Himmel ankommt, dann hab ich davon Ruhm, Lob, Anerkennung und Ehre. Und ich sehe es hier in Gesichtern an, sie sagen alle, nee. Ich sage, doch, doch. Das steht ja in der Bibel. Es steht in der Bibel. Das heißt tatsächlich, Paulus sieht seinen Hingabe, seinen Dienst in einer Korrespondenz zur Zukunft. Er sieht es in einer unmittelbaren Korrespondenz. Und er kann das sogar sagen. Er muss das gar nicht in der Hand halten, im Sinne von, vielleicht habe ich ja was davon. So, er sagt das ganz offensiv, das wird so sein. Meine Hingabe an den Christus in diesem Dienst steht in einem Äquivalent zu dem, was auf der anderen Seite passieren wird. Und dann merken wir, das Thema, das hat es echt in sich. Das hat es echt in sich. Das heißt, hier kommt Paulus und wenn Sie sagen, ja, das war jetzt nur einmal, dann darf ich Ihnen das nochmal zur Verstärkung sagen. Also 2. Korintherbrief, Kapitel 1, 14, wunderschöner Text. Und Korinth, Sie wissen, was für Probleme der mit dem Club hatte. Sie wissen es, ja? Paulus und die korinthische Gemeinde, eine Tragikgeschichte, ja? Wie ihr uns zum Teil ja auch schon verstanden habt, nämlich, dass wir euer Ruhm sind, und jetzt kommt es, wie auch ihr unser Ruhm seid am Tag unseres Herrn Jesus. Also das ist ganz eindeutig. Und das sagt er in großer Klarheit und Deutlichkeit. Wir rühmen uns in dieser Weise, dass ihr unser Ruhm seid. Das wird noch einmal auf uns zurückkommen. Und als letztes in diesem Zusammenhang nehmen wir noch den 1. Thessalonicher Brief. Da haben Sie es auch noch mal sehr deutlich. 1. Thessalonicher 2, Vers 19. 1. Thessalonicher 2, Vers 19. Wer ist unsere Hoffnung? Wer ist unsere Freude? Wer ist unser Ruhmeskranz? Da werden sogar beide Wörter kombiniert. Also da steht das Wort Stephanos und das Wort Kampfpreis. Ja? Also der Siegespreis des Kampfpreises wird dann im Deutschen zum Ruhmeskranz. Ja? Denn wer ist unsere Hoffnung oder unsere Freude oder unser Ruhmeskranz? Seid nicht ihr es vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommt? In großer Klarheit. Und nochmal vielleicht zur Beruhigung. Das sagt er der Gemeinde in Saloniki, einer Gemeinde, die ganz jung ist. Die haben beim 1. Thessalonicher Brief noch kein Jahr Christusnachfolge drauf. Und den schreibt er so nebenbei, selbstverständlich, ihr gehört mit zu meiner Himmelsinvestition. Und selbstverständlich seid ihr meine Hoffnung, meine Freude, mein Ruhmeskranz. Man denkt der Mann anders. Man denkt der anders. Ist das nicht erfrischend? Stell dir mal vor, Sie müssen mal so ganz klein bisschen so denken. Fangen Sie mal an so zu denken. So ganz klein bisschen. Ja, das mulmige Gefühl. Machen Sie es weg. Machen Sie es bitte weg. Da haben wir beides besprochen. Aber das ist mal, ach, Sie halten doch diese bescheuerte Gemeindevorstandssitzung viel besser durch. Diesen Mitarbeiterkreis, den Sie sonst wohin beamen könnten. Ihr seid mein Ruhm und meine Freude und mein Stephanus und meine Hoffnung. Das lasse ich mir nicht nehmen. Das kommt noch mal zur Sprache, mein Herr. Klar kryptisch. Deutlich distanziert. Täglich tätig, das ist Bergpredigt. Klar kryptisch, ganz zurück, verborgen geheim. Deutlich distanziert, kein Religionsgefühl. Täglich tätig. Paulus, jetzt sehen Sie ihn, wie der Mann da seine Runden dreht. Und wie bei ihm der Himmel reinragt in die Erde. Auf die Erde, in sein ganz normales Leben. Wenn er morgens aufgestanden ist, dann war nicht der Gedanke, irgendwann kommt der Himmel. Dann war der Gedanke, Himmel heute. Himmel heute, Himmel jetzt. Ich lebe auf Erden, bin aber zum Himmel berufen und ich lebe mit der Realität des Himmels jetzt auf Erden. Und das ist ein ganz anderes Konzept, was uns hier entgegenkommt, was wir allein nur im Radar, wir haben noch gar keine Vertiefung, allein im Radar wir erkennen und begreifen, mein Gott, das ist ja ganz erstaunlich, was du uns hier mitgibst. Und jetzt sind wir ja erst in Matthäus 6, wir haben noch gar nicht richtig die Bibel so ganz durchwandert. Aber gut, immerhin haben wir schon eine ganze Reihe jetzt entdeckt. Aber natürlich wüssten wir jetzt sehr gerne langsam, klar, Schatz, Ruhm, Siegeskranz, Lohn. Das sind so Vokabeln, das sind so Stellvertreterwörter. Und natürlich wüssten wir jetzt gerne, wie man es anklickt, genauere Angaben zum Produkt. Ja? Genauere Angaben zum Produkt. Was ist denn dahinter? Was heißt das denn, wenn du sagst, was ist denn der Inhalt des Lohnes? Was ist denn der Inhalt des Schatzes? Und dann merken wir in unserem Radar, bisher, haben Sie es gemerkt, bisher haben Sie zur inhaltlichen Bestimmung relativ wenig. Ja, tatsächlich. Ist doch eine wichtige Erkenntnis. Bibel aufnehmen. Und Bibel aufnehmen heißt, ich habe keine differenzierte Liste. Lohn heißt, und dann kommen 25 Punkte. Schatz bedeutet, Rendite der Himmelsbank heißt, Siegeskranz bedeutet, Ruhm heißt. Habe ich nicht, hab's bisher nicht. Halten Sie es mal fest. Das ist eine wichtige Zwischenstep, den wir da brauchen. Und was uns auch fehlt, haben Sie es auch schon gemerkt? Es läuft anders als in der deutschen Rentenversicherung. Sie haben keinen Verrechnungsschlüssel. Wissen Sie? Diese berühmten Punkte. Ihr Einkommen wird verrechnet mit folgender Punktzahl 11,828. Heißt, Sie haben einen Anspruch auf. Und diese Zahl, die fehlt uns. Also, was heißt das denn jetzt, dass der Apostel Paulus sich um die korinthische Gemeinde gekümmert hat? Welchen Verrechnungsschlüssel hat er denn da gekriegt? Im Himmel. Und da haben wir bisher, nur zur Wahrnehmung, bisher, da haben wir nichts. Es fehlt also eine Spezifikation der Inhalte und es fehlt uns ein für uns hilfreicher Verrechnungsschlüssel zurzeit. Nur mal zum Radar abbuchen. Wir gehen weiter und denken, ja, tatsächlich, wir verlassen die Bergpredigt, da waren wir jetzt auch lang genug. Wir hätten noch ein bisschen aufhalten können beim Thema Früchte, denn Früchte touchiert ja ein bisschen das Thema vom Schatz und vom Lohn. Gute Früchte will Gott haben und diese Frucht wird dann gesehen. Aber damit wir es nicht noch komplizierter machen, lassen wir mal die Frucht heute raus und bleiben beim Lohn, beim Schatz und kommen zu Matthäus Kapitel 10. In Matthäus 10 haben wir die nächste wichtige Passage vom Lohn in unserem Ausgangsevangelium. Und dort lesen wir von Taten, die getan werden in der Nachfolge mit Jesus. Und dort lesen wir Matthäus 10, Vers 41, einen sehr schönen Dreier im Lohn. Es gibt dreimal Lohn. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Es gibt also dreimal eine Dreiersequenz von Lohn, die uns hier in Matthäus 10 beschrieben wird. Und bei allen drei Faktoren, vom Propheten und vom Gerechten und von dem Geringen, das ist ja Sprache des Matthäusevangeliums, sind es ja immer wieder Personen, die jetzt an Jesus Christus glauben. Und indem ich mich um sie mühe, sie aufnehme, lade ich ja eine Bürde auf mich. Ich lade eine Last auf mich. Ich habe damit ein Problem. Ich habe da ein Paket. Und für dieses Paket kann ich im normalen irdischen Vollzug, das ist der Gedankengang, wir sind im Nachfolgekontext, ja niemandem eine Rechnung stellen. Ja, das habe ich getan, weil ich es um Jesu Willen getan habe. Und jetzt entdecken wir, dass hier uns der Jesus-Text uns zum Ausdruck bringt, dass das Jesus sehr wohl registriert und dass er auch, obwohl wir es im Klartext nicht haben, er Verrechnungssysteme kennt. Sehen Sie es? Verrechnungssysteme kennt. Das heißt, er sagt, ich weiß das sehr wohl, was das kostet mit dem Prophet, was das kostet mit diesem Gerechten, was das kostet mit diesem Geringen. Der Geringe ist der in Christus, der Arme, der Kleine, der schwache Bruder in Christus, mit all den Varianten, die das Matthäus-Evangelium kennt. Ja, ich weiß, welche Kosten dafür hinterlegt wurden. Und tatsächlich, wiederum der Gedankengang, dass Jesus sagt, dafür gibt es einen Lohn. Es heißt sogar noch deutlicher, dieses Wort am Schluss, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Ich weiß, was Ihre Bibelübersetzung da sagt, in 10,42. Das kann man sogar noch schärfer formulieren. Er wird niemals seinen Lohn verlieren. Er wird niemals seinen Lohn verlieren. Also es kann nicht sein, dass das nicht belohnt wird. Also sehr, sehr deutlich von Jesus. Sehr deutlich. Es kann nicht sein, dass er seinen Lohn verliert. Das geht nicht, überhaupt nicht. Dafür stehe, in Anführungszeichen, ich ein. Ich weiß das, was da gezahlt wird, und ich stehe dafür ein. Das heißt, dieses Nachfolgedienst, der hier getan wird, der hat auf jeden Fall eine himmlische Entlohnung. Die ist sozusagen von Jesus hier schon angesetzt und gesagt. Jetzt kommen wir noch zu Matthäus 9, das müssen wir vom Mittagessen noch schaffen. Denn da kommt ja der Satz, den manche so unanständig finden, nämlich, dass es in Matthäus 19 ja dann tatsächlich heißt, dass hier der Petrus auftritt und nach seinem Lohn sich erkundigt. Und diese Lohnerkundigung sieht ja so aus, dass davor, vor diesem Lohnerkundigungssatz, ja der reiche Jüngling deswegen nicht nachfolgt, weil er nicht von seinem Reichtum lassen kann. Ja? Und jetzt umgekehrt lesen wir in 19,27, die Jünger haben das ja mitgekriegt. Und ich sage mal in meiner Sprache, und Petrus sagt, ja, bei uns war es aber anders, Herr. Bei uns war es ja anders. Wir haben alles verlassen. Wir haben alles verlassen. Wir sind dir nachgefolgt. Luther, was wird uns dafür gegeben? Ein klassischer Zukunftssatz, sehr kurz im Griechischen. Was wird das Unsere sein? Was wird das Unsere sein? Und jetzt mit einem Amensatz, hören Sie mal, mit einem Amensatz, das heißt mit einer Schwurformel, reagiert Jesus. Und rein, dass Jesus so reagiert, wie er reagiert, muss uns wohltun. Überhaupt keine Sorge, dass wir in unsere beiden mulmigen Bereiche reinrutschen. Merken wir es? Überhaupt keine Sorge. So mit einer Amenformel, einer Schwurformel, einer Wahrlichformel. Das heißt, er will sagen, das ist mir jetzt aber sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn du das ansprichst, Petrus, wenn du das ansprichst, dann möchte ich dir sehr, sehr klar sagen, ihr, die mir nachgefolgt seid, das betrifft jetzt die 12 Apostel, wer bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird, dieser Ausdruck kommt ja ganz selten vor. Bei der Wiedergeburt des Volkes, also der heilsgeschichtlichen Zäsur, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, dann werdet auch ihr sitzen auf den 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Ist okay, Petrus? Merken Sie, kein blöder Kommentar. Kein blöder Kommentar. Kein. Wie kannst du nur, Petrus? So wird es ein ganz wichtiges Thema. Ich weiß, ihr habt das alles für mich verlassen, das weiß ich. Ich weiß das. Und das möchte ich dir mit einem Schwur sagen. Petrus, das wird sein. Und sie werden mit mir die 12 auf diesen Thronen sitzen sehen. Das wird er machen. Das hat er ihnen hier gesagt. Hier gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen der Tat der Zwölf, wo wir mit eurem neutestamentlichen Gewissen sagen, das war doch keine Tat, er hat sie doch gnädigerweise gerufen. Ja, er hat sie gnädigerweise gerufen. Sie haben eine Gnade erfahren, aber sie sind ihm nachgefolgt. Und er sagt, ich sehe das. Und das ist mein Entlohnen, Querstrich, Belohnen. Amen, ich schwöre es dir, so wird es sein. Punkt, Ende aus. Und wir spüren etwas von einer Unmittelbarkeit, die uns sehr fremd geworden ist. Sehr fremd. Man kann es fast, vielleicht tut das Seminar etwas dagegen, aber man kann es doch fast bedauern, dass bei uns das so auseinandergebrochen ist. Himmel und jetzt wir hier. Und jetzt merken wir ganz anders, viel näher, viel unmittelbarer. Wirtschaftlich, mathematisch, zeitlich, da wird gerechnet, ganz normal. Mein Leben in Jesus, so wie es hier beschrieben ist. Sehr interessant. Also hier Matthäus 19 ist also der Lohn der Nachfolge klar bestimmt, ohne dass in irgendeiner Art und Weise ängstlich da geredet wird. So, das ist jetzt das, was wir bisher entdeckt und erkannt haben. Und wenn wir jetzt einen letzten Schritt im Matthäusevangelium tun, dann sind wir zumindest durch das Matthäusevangelium richtig gut durchgekommen. Dann wissen wir, dass im Gegensatz zu Lukas 19, da haben wir ja auch schon dieses Bild von diesen Talenten oder Pfunden gehabt, Matthäus auch nochmal so ein Beispiel hat. Und Matthäus nimmt es in die Endzeitrede, in der Endzeitrede, das ist Matthäus 24 fortfolgende, in dieser wunderschönen Auflistung der Endzeitreden, Gleichnisse bei Matthäus. Und wir lesen Matthäus 24 jetzt von einem Gleichnis von den anvertrauten Zentnern. Und nochmal, damit wir was wissen, das sieht so ähnlich aus wie das in Lukas 19, hat aber ein paar entscheidende Unterschiede. Ja? Der eine Unterschied, den wir jetzt haben in Lukas 19, bekommt ja jeder die gleiche Summe. Jeder bekommt die gleiche Summe und hat mit der gleichen Summe zu investieren, mit einem unterschiedlichen Ergebnis. Ja? Bei Matthäus ist es anders. Jeder bekommt eine verschiedene Summe als Startkapital. Und das, was sie mit ihrem Startkapital getan haben, ist unterschiedlich und hängt offensichtlich auch damit zusammen, wie groß das Startkapital war. Haben Sie die Verschiedenheit? Und deswegen ist Matthäus 24 und Lukas 90 einfach in eine Tonne zu kloppen. Sie sind beide von Jesus, haben beide ihre Bedeutung, beide Beispiele haben wir ja schon gehabt. Aber die Besonderheit hier ist jetzt, dass Jesus sagt, ich gebe jedem Einzelnen meiner Knechte, ich gebe ihnen, so heißt es hier, mein Vermögen, ich vertraue ihnen mein Vermögen an. Und jetzt Luther, nach jeglicher Stärke oder Tüchtigkeit. Das heißt, die individuelle Zuordnung des Startkapitals liegt an der Dynamis, das Wort, was da steht, kennen Sie? An der Dynamis, an der Kraft, an der Stärke der einzelnen Person. Und für die Dynamis können Sie nichts. Wir sind alle verschieden aufgestellt. Ja, natürlich. Ganz, ganz wichtig für unser bescheuertes Vergleichsdenken. Ganz wichtig. Matthäus 24 nimmt uns mit in diese ganz klare Sicht von Jesus hinein. Jeder von uns, denken Sie am Römerbrief, jeder von uns hat sein Metrum. Jeder von uns hat sein Metrum. Kennt ihr das noch von früher? Auf Ihrem Klavier? Ich fand es aber furchtbar. Die Pianistin strahlt und ich sage, es fand sie immer furchtbar. Also dieses Getacke und bis es ganz schnell kam. Ja, jeder von uns hat sein Metrum. Jeder von uns hat sein Metrum. Deswegen ist Vergleichen ganz, ganz kompliziert. Ganz kompliziert. Wenn Gott mich mit 5 ins Rennen schickt, dann kann ich auf 1 spielen. Wenn Gott mich mit 1 ins Rennen schickt, kann ich auf 5 machen. Geht nicht. Das heißt, ich habe aber ein Kapital, das zu meinem Metrum gehört. Und jetzt sagt uns hier natürlich Jesus, dass das in einem Zusammenhang steht. Ich bin mit einem Kapital in die Nachfolge gegangen, das er mir gibt, meinem Metrum entsprechend. Deswegen keine Angst vor der Vergleicherei. Es geht nur um Ihr Metrum und mein Metrum, nichts anderes. Mit meinem Metrum, dem Metrum entsprechend, dem Kapital, der Dynamis entsprechend investieren. Und dann kommt eben bei 5 wieder 5 raus und bei 2 wieder 2 raus und bei 1 kommt gar nichts raus. Ach, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Und genau das will Jesus sagen in Matthäus 24. Das ist ja gerade der Clou. Aber er sagt, ja klar, 5, 5, 2, 2, 1, nichts. Wieso das denn? Was hat er denn gemacht? Was ist denn schiefgelaufen? Müssen wir ihn bedauern? Den armen Schluff. Hat sowieso nur eins und jetzt auch noch das nichts mehr. Es ist ein Sozialfall. Und dann merken wir, nein. Und dann gucken wir ihn an und das können Sie in aller Ruhe machen, Matthäus 24 entdecken. Da ist einer unterwegs im Raum der Jesus-Leute, der eine tief gestörte Beziehung hat, mit dem er eigentlich zusammenleben soll. Der ihn in die Nachfolge gerufen hat, der ihn hineingeholt hat, mit dem lebt er in einer kaputten, zerstörten Beziehung. Er empfindet ihn, so lesen wir ihn, als einen harten Mann. Und Jesus spricht ihn entsprechend als böser Knecht an. Und bringt zum Ausdruck, das ist nicht ein Lapsus, das ist nicht ein kann mal passieren. Das ist ein bewusstes Agieren in der Nachfolge gegen mich, deinen Herrn. Und tatsächlich, das müssen wir lesen, sagt Jesus auch. Da kommt es zu dieser besonderen Schärfe des Verlustes. Des Verlustes. Wir haben den Verlust auch nochmal beim Preisrichterthron, ja, aber hier ist er noch schärfer. Es gibt nicht nur den ersten Korintherbrief, dieses Schämen und sonst was, das kommen wir noch drauf, sondern es gibt hier auch tatsächlich ein Bild von Verlust. Das Verlustbild sieht so aus, dass dieser Knecht in die Finsternis hinausgeworfen wird. Und Sie wissen, das ist ein Bild für außerhalb des Himmels sein. Ja, tatsächlich. Das heißt, hier entdecken wir am Ende Matthäus 24 ein sehr scharfes Bild. Ein sehr scharfes Bild. Dass jemand in einer Gemeinschaft mit Christus gestartet ist, aber diese Gemeinschaft mit Christus in seinem Verhalten konterkariert, ununterbrochen dagegen agiert und aussteigt aus dieser Gemeinschaft und deswegen am Ende nichts hat. Und der lebendige Gott sagt, wenn du in dieser Gemeinschaft mit mir nicht dabei bist, dann sind wir nicht auf dem gleichen Boot. Dann bist du draußen. Das heißt, hier entdecken wir in der Schärfe, in der Lohnebene tatsächlich ein Bild, das aber sehr stark, Sie merken das schon, in die Beziehungslinie reingreift. Nämlich so, wie der mit deinem Herrn umgeht, ist da keine Beziehung mehr da. Und dieses Nicht der Beziehung, das Konträr zur Beziehung, das hat er gelebt. Und das registriert sein Herr und scheidet ihn aus. Das ist das schärfste Bild. Dass wir auch Verlustbilder haben von Lohn, das wird dann zu einem späteren Zeitpunkt noch thematisiert. Fassen wir zusammen, Matthäus. Hätten Sie gedacht, dass bei Matthäus so viel zum Thema Lohn steht? Ich muss es Ihnen zugeben, ich muss es ehrlich zugeben. Ich wusste von Anfang an, wenn ich das Tagesseminar mache, Andreas, Matthäus-Evangelium, klar, Lohnevangelium, deine Basis. Aber dann nachher das tatsächlich zu lesen, Stück für Stück zu lesen und der Sammlung vor sich zu sehen, ganz erstaunlich. Aber was mich am meisten tatsächlich bewegt hat, ist diese Nähe. Diese wunderschöne Nähe zwischen Himmel und Erde im irdischen Leben der Jesus-Leute. Himmel und Erde, die müssen wieder viel näher zusammen. Viel näher zusammen. Sie brauchen den Himmel nicht nur bei Beerdigung und nicht nur am Ewigkeitssonntag. Sie brauchen den Himmel für ihre Bankgeschäfte. Sie brauchen den Himmel für ihre Gemeindearbeit. Sie brauchen den Himmel für ihre Nachfolge. Sie brauchen eigentlich immer den Himmel. Denn er hat sie ja auf Erden schon in den Himmel berufen. Und der ist jetzt schon da. Der sie da gerufen hat, der lässt sie da nicht mehr raus. Er zieht für sie den Himmel richtig nah auf die Erde. Haben Sie sich heute schon mit dem Himmel beschäftigt? Als Sie aufgestanden sind, dachte ich, jetzt muss ich noch mal ganz kurz über den Himmel nachdenken. Wie sieht mein Konto aus? Wie ist der Stand der Dinge? wie wird das alles sein, was sagt der Himmel zu... Versteht ihr, was ich meine? Das ist für uns so fremd. Aber allein dafür hat sich der irdische Einsatz des Tagessatzes schon gelohnt. Ja.